Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Dominic Thiem bestreitet das Finale im Herren-Einzel der Australian Open 2020 gegen Novak Djokovic. Er hat sich heute in einem weitgehend hochklassigen Duell gegen Alexander Zverev in 4 Sätzen durchgesetzt. Am Ende mit 3:6, 6:4, 7:6 und 7:6. Es gibt genug zu besprechen über dieses Spiel. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe Daily Down Under hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei. Philipp Joubert, ganz überraschend.
Hallo Andreas.
Ja, wir haben heute ein hochinteressantes Match gesehen, oder? Vielleicht nicht das Übermatch, worüber wir am Ende des Jahres sagen, das war das Match des Jahres, aber ich fand, es war ein hochinteressantes Match, was wir heute erlebt haben.
Ja, so gut, Zusammenfassung. Ist kein Kandidat oder kein Match, an das wir uns in 5 Jahren erinnern werden, aber ein unterhaltsames Match, über das wir uns heute gut unterhalten können und das uns auch einiges verraten hat, das einige Wechsel drin hatte, das... Ja, eine gute Zusammenfassung fand ich auch, war, wo die beiden Spieler im Moment stehen.
Das Status Quo, eine gute Auflistung des Status Quo, was wir erlebt haben. Dominic Thiem hatte sich durch ein Viertelfinale gegen Rafael Nadal, was auch einer der höheren Güte war, ins Halbfinale gespielt. Alexander Zverev hatte sich gegen Stan Wawrinka durchgesetzt in 4 Sätzen. Und die Favoritenrollen waren eigentlich relativ groß verteilt oder gut verteilt. Wir haben auf der einen Seite natürlich Dominic Thiem gehabt, der die gute Bilanz hat gegen Alexander Zverev. Auf der einen anderen Seite natürlich auch die Form hat. Und bei Alexander Zverev war man sich immer noch nicht so sicher, kann er diese Aufschlagsleistung durchziehen, die er in den ersten 5 Spielen durchgebracht hat. Und wir können beide Antworten mit Ja bezeichnen. Er hat die wieder gut durchgebracht, die Aufschläge. Aber Dominic Thiem hat hier auch dann seine bessere Form, vielleicht dann auch seine größere Erfahrung in den ganz wichtigen Augenblicken gezeigt. Und er hat vor allen Dingen gezeigt, dass er vielleicht dann auch ein bisschen mehr die Erfolgserlebnisse in den letzten 12 Monaten hatte als Alexander Zverev.
Ja, für mich war ein Schlag, der hier alles entschieden hat. Und das war der erste Aufschlag von Dominic Thiem. Da hat er es geschafft, am Ende eine höhere Prozentzahl, also sagen wir so, er startete schlecht ins Match, ist dann da besser reingekommen bei den ersten Aufschlägen und hat darüber am Ende einfach enorm viele Punkte gewonnen. Und das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt des Matches, denn wir konnten feststellen, Thiem war nervös. Thiem hat viele Fehler zwischendrin gemacht, die man so von ihm nicht unbedingt erwarten würde. Ich glaube, seine Taktiken gingen auch nicht immer komplett auf. Zverev hat nah am Maximum gespielt, würde ich behaupten. Ja, er hat seine Chancen nicht alle genutzt, aber er war nah dran an dem, was man auch in so einer Situation erwarten könnte. Und so war dann am Ende für mich wirklich eben der Thiem-Aufschlag, der hier die Entscheidung gebracht hat.
Für mich war es noch ein anderer Schlag, aber darüber sprechen wir dann im Laufe unserer Analyse jetzt hier der 4 Sätze. Lass uns gleich mal mit dem ersten Satz anfangen. Gut, dass wir mit dem ersten Satz anfangen, weil der war am Anfang. Alexander Zverev holte sich sofort das erste Break in diesem Match mit 1:0 gegen in Führung. Vor allen Dingen hatte er da 2 lange Rallyes dann auch gewonnen. Es gab das Rebreak sofort und dann gab es sogar noch ein bisschen Regen. Wir haben heute wilde Situationen gehabt in den ersten 3 Sätzen. Wir hatten erst eine Regenunterbrechung für maximal 10 Minuten, weil das Dach schon sehr, sehr weit geschlossen war. Sie wollten es unbedingt als Freiluftevent haben und haben es dann das Dach minimalst möglich aufgelassen. Und dann hatten sie wenig Mühe, dann innerhalb von wenigen Minuten das Ganze wieder trocken zu legen. Dann gab es im zweiten Satz gab es dann auch noch eine Unterbrechung, weil weil Licht ausgefallen war, Flutlicht ausgefallen war. Darüber sprechen wir gleich noch. Es gab auf jeden Fall diesen Regen und von da an war es dann geschlossen. Und Zverev konnte bei 3:3 dann das Break zum 4:3 holen. Er konnte vor allen Dingen viele Aufschläge von Thiem zurückbringen, dann Thiem in die Rallyes reinbringen und selber diese Rallyes dominieren. Und er bekam dann zu 85% im ersten Satz zum Beispiel die Returns ins Feld und Thiem nur 63%. Weil, wir können auch wieder sagen, Alexander Zverev hat heute wieder überragend gut aufgeschlagen in manchen Sätzen. Im ersten Satz hat Zverev zum Beispiel mit 90% seinen ersten Aufschlag gefunden. Das war auch so ein bisschen der Schlüssel zum ersten Satz. Er konnte alles anknüpfen, was er in den ersten Runden hatte.
Ja, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz den Start erwähnen. Da sind beide nervös gewesen, haben direkt einen Break ausgetauscht. Aber das kann man, denke ich, auch erwarten in so einer Situation. Denn auch für Thiem, es ist das erste Grand Slam-Halbfinale auf Hardcourt gewesen. Eben nicht auf Sand, wo er sein Imperium oder sein bisheriges Imperium gebaut hat, sondern eben auf dem Hardcourt, der ihm bis vor einem Jahr, muss man ehrlich sein, auch noch gar nicht so gelegen hat. Und da war er dann hier in der Situation, wo er auch als Favorit in das Match reinging. Und ich denke, das hat man ihm angemerkt. Und da war dann wirklich eine sehr gute Phase von Zverev, würde ich sagen. Von wo er das Break zum 1-1 abgegeben hat, bis zum Satzgewinn beim 6-3, fand ich ihn sehr souverän, sehr konzentriert. Er hat den Rhythmus des Matches bestimmt. Du hast gesagt, er hatte diese hohe Aufschlagsquote, hat dadurch die schnellen Punkte gewonnen. Die waren auch im ersten Satz das Entscheidende. Da gab es gar nicht so viele lange Ballwechsel im ersten Satz. Und er war da einfach in der Lage, Thiem wegzudrücken. Und Thiem auf der anderen Seite hat beim Aufschlag gewackelt, hat ihn dreimal abgegeben, glaube ich.
Dreimal, ja, insgesamt.
Was natürlich schon ungewöhnlich ist, auch für so eine Situation. Und Thiem ist nicht in die Ballwechsel reingekommen, wie man es erwarten würde. Sondern es waren entweder diese schnellen Aufschlagspunkte oder aber sonst hat Zverev auch die schnelle Entscheidung gesucht. Und ich denke, das war so ein bisschen, was ihm auch vorgegeben worden war aus dem eigenen Thiem. Hey, versuch hier die schnelle Entscheidung zu finden. Die langen Ballwechsel wirst du gegen Thiem nicht unbedingt am Ende für dich entscheiden. Es war jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, wenn man schaut aufs Ende des Matches. 25-22 für Thiem. Aber davon konnte Zverev ja vor dem Match nicht ausgehen.
Nee, das war ja ein Learning aus dem Match gegen Rafael Nadal, wo Dominic Thiem die langen Ballwechsel dominiert hat. Und das musste ja dann auch so was wie eine Taktik sein. Aber das
ist ganz kurz, er hat es nachher in der PK auch explizit benannt. Er hat gesagt, ich ging davon aus, dass ich die längeren Ballwechsel gegen Alexander gewinnen kann und deswegen wollte ich da auch reinkommen. Also er hat es dann auch nochmal rausgestrichen.
Ja, ja. Und das ist ja auch ein Narrativ, was wir ein ganz kleines bisschen in diesen zwei Wochen beerdigt haben für dieses Turnier, dass Alexander Zverev zu passiv ist, dass er dann zu weit hinter der Grundlinie steht. In einem speziellen Moment gab es diese Situation dann noch im Tiebreak des dritten Satzes, aber insgesamt konnte man dieses Narrativ in diesen zwei Wochen so ein bisschen beerdigen von Alexander Zverev, der zu passiv ist, weil er hat seine Chance gesucht und er hat mit Selbstbewusstsein seine Chance gesucht. Und warum sollte er auch kein Selbstbewusstsein haben nach den ersten 5 Runden? Das konnte er durchaus haben. Was mir aufgefallen ist, im ersten Satz waren die Rallyes am längsten. Und da war Alexander Zverev tatsächlich relativ gut sogar dabei. Er hat die langen Rallyes hat er gewonnen, er hat die mittellangen Rallyes auch gewonnen und auch die 0 bis 4 Shots hat er gewonnen. Also er war in allen Belangen dort tatsächlich überlegen.
Ja, und das ist vielleicht dann eben auch nicht überraschend, wenn man sieht, dass er ihn dreimal gebreakt hat und sich zwischendrin sogar noch ein bisschen besser angefühlt hat als Thiem. Ich muss zugeben, war ein bisschen überrascht von der Leistung von Thiem am Anfang. Ich habe ihn nicht so nervös erwartet, aber auf der anderen Seite, er ging hier natürlich wirklich als Favorit rein. Und wer will schon das erste Mal sowas erleben? Als Favorit in so ein Match reingehen? Vielleicht hat er sich sogar als relativ klarer Favorit gefühlt nach den Leistungen, die er gebracht hat. Er hat dann auch in der PK, ich glaube im englischen Teil, gesagt, dass er in der Vergangenheit selten in der Lage war zu bestätigen, diese Upsets. Wenn er einen großen Namen, einen der Top 3 rausgenommen hat, dass er dann das nächste Match gewonnen hat. Also das war sicherlich alles in seinem Kopf mit drin.
Der erste Satz ging also an Alexander Zverev mit 6-3. Der zweite Satz geht mit 6-4 an Dominic Thiem und auch der hat seine ganz eigene Geschichte, dieser Satz. Weil zuerst hatte Dominic Thiem quasi das erste Break holen können zum 2-1. Da gab es 2 Doppelfehler von Alexander Zverev. Der hat insgesamt nur 3 Doppelfehler im gesamten Match gemacht. 2 waren in diesem dritten Spiel des zweiten Satzes. Dann gab es noch 2 Unforced Errors dazu. Dann kam Thiem zum 2-1. Beim 3-2 konnte Zverev zum Rebreak ausholen, zum 3-3, musste aber sofort seinen Aufschlag wieder abgeben zum 4-3. Und dann gab es 2-3 Ballwechsel, die wirklich so wild und so schön waren. Unter anderem dieser eine Smash von Dominic Thiem, den Alexander Zverev am Zaun quasi mit einer Aufschlagbewegung wieder ins Feld zurückhämmert. Das war so ein bisschen der Punkt des Matches heute.
Ja, dann gibt es natürlich eine historische Analogie. Das war damals, da müsste 2003 gewesen sein, als Roger Federer das mit Andy Roddick angestellt hat. Damals sah es noch spektakulärer aus, weil der Court auch nicht ganz so lang und breit war, hat er in Basel in der Halle den Ball dann an Roddick vorbeigespielt. Und das ist immer noch so eins der Tennis-Gifts schlechthin. Und hier hat es dann eben Zverev wiederholt. Generell gab es ja eben wirklich diese, ich würde sagen, vor allem im zweiten und dritten Satz, diese spielerischen Höhepunkte und die Ballwechsel, an die man sich auch erinnern wird. Erste und vierte waren vielleicht ein bisschen angespannter gespielt, aber in 2 und 3, da ja, war das spielerische Niveau schon ziemlich hoch.
Zverev hatte im zweiten Satz bei 5-4 nochmal Breakbälle. Er hätte nochmal das Break holen können, aber dort konnte er seine Chancen nicht nutzen. Und das hat Thiem hervorragend dann gemacht, diese abzuwehren und dann tatsächlich auch mit Selbstvertrauen in diese Ballwechsel zu gehen. Was mir aufgefallen ist, bis auf diese Geschichte in den Tiebreaks haben beide tatsächlich ihre Chancen gesucht und sind nicht zurückgegangen oder haben nicht passiv gespielt oder so, sondern sind wirklich tatsächlich offensiv immer geblieben. Und das hat mir sehr gut gefallen in diesem Match. Und was wir sagen müssen noch und anmerken müssen, Dominic Thiem hat im zweiten Satz mit weniger Geschwindigkeit aufgeschlagen, weil er im ersten Satz eine niedrige Quote hatte, um einfach dann so ein bisschen besser dann auch bei seinem Aufschlag dann klarzukommen.
Ja, ich habe ihn nachher auch in der PK darauf angesprochen, weil es ziemlich offensichtlich war. Also Durchschnitt, erster Aufschlag im ersten Satz 194, ging ab dann runter auf 189 beziehungsweise 188, 186. Und was er dann schlau gemacht hat, er hat den Court sehr breit gemacht für die Aufschläge. Also er ist viel nach außen gegangen, hat teils eben auch den Slice eingesetzt oder hat versucht, wirklich den Spot in der Mitte zu treffen. Und das war, glaube ich, eine kluge Entscheidung von ihm, weil er da sich dann auch eher darauf verlassen konnte, als auf dieses harte Aufschlagsduell am Anfang. Das wird Zverev so immer für sich entscheiden, aber ich hatte das Gefühl, da wollte Thiem mitziehen und das brauchte er gar nicht. Er war dann eben derjenige und ich glaube, das hat das Match auch ein bisschen entschieden. Er war derjenige, der variabler war. Nicht nur beim Aufschlag, sondern er war derjenige, der sich mehr Chancen kreiert hat. Und du hast recht, Zverev hat die Entscheidung gesucht und Zverev hatte auch ein paar sehr schöne Rückhandwinner dabei. Aber Thiem, das muss man sagen, der häufig während des Matches zu schnell vielleicht auf die Vorhandentscheidung gegangen ist und auch ein paar sehr wackelige Rückhände dabei hatte, hat sich seine Chancen dann in den wichtigen Momenten dadurch kreiert, dass er sich die Vorhandseite geöffnet hat und da dann ja mit enormer Brutalität vorgegangen ist.
Stand also 1-1 in Sätzen und ich hatte zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise ab Mitte des dritten Satzes das Gefühl, dass Thiem so langsam aber sicher so ein bisschen weggezogen ist. Gerade auch, dass es war alles sehr ausgeglichen, aber ich hatte von dem Moment an das Gefühl, dass Zverev ein bisschen mehr arbeiten muss, ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, um seine Spiele zu gewinnen als Dominic Thiem. Es kroch so ein bisschen das Gefühl rein, vielleicht ist Thiem hier heute der 3-4% stärkere Spieler.
Ich glaube, das war dann auch so ein bisschen die Phase, wo er endgültig, und den Schlag, denke ich, wolltest du ansprechen, wo er es beim Return raus hatte. Er ist ein Stück nach hinten gegangen, ja. Er hat fast so ein bisschen die Rafael Nadal-Taktik angewandt, wo er hinten am Zaun stand und ganz viele Returns reingespielt hat. Und ich denke, das hat ihm mehr Sicherheit gegeben. Es hat uns aber auch den Eindruck gegeben, dass Zverev ihn da nicht mehr so überwältigen kann. Mhm. Und er hat ist gar nicht auf den Winner gegangen oder selten auf den Winner gegangen, hat sie wirklich einfach tief gesetzt, hat sie teilweise auch einfach nur geblockt und er hat Zverev in die Rallyes reingezwungen und das glaube ich wurde immer mehr evident im Laufe des dritten Satzes und hat uns deswegen wahrscheinlich auch den Eindruck gegeben, dass er hier der bessere Spieler ist.
Zverev hat nicht mehr so viele freie Punkte ab dem dritten Satz bekommen. Wenn man sich das anguckt, es gibt diese Statistik Returns in, also die Returns, die Dominic Thiem nach dem Aufschlag von Alexander Zverev reinbringt. 60% im ersten Satz, 67% im zweiten Satz und 71% im dritten Satz. Und das sind die höchsten Werte, die Alexander Zverev in den gesamten zwei Wochen gegen sich hatte. Er hat die Sicherheit in den ersten 5 Matches gehabt, mit seinem Aufschlag kann er viele freie Punkte erzeugen, wo er nicht viel machen muss, wo er vielleicht dann noch einen zweiten Schlag hinterher setzen muss, aber wo er viele freie Punkte bekommt. Und die hat ihm Dominic Thiem ab dem dritten Satz quasi gar nicht mehr gegeben. Auch wenn Thiem hinterher noch in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er im vierten Satz quasi gar keine Chance hatte bei Aufschlag von Zverev, aber hat er auch immer noch 69% ins Feld gebracht.
Ja, und hat immer noch 30% gegen diesen ersten Aufschlag gewonnen. Ist jetzt keine herausragende Bilanz, ist jetzt aber auch nicht so, wie er so nach außen kommuniziert hat. Er ist nicht komplett untergegangen gegen den Aufschlag von Zverev, sondern er hat Zverev schon dazu gezwungen, dann sehr genau zu servieren. Und die Situation, wo sich Zverev rausgeholt hat, ich meine, es gab die eine, wo er sich eben so aufgeregt hat, da hat Zverev wirklich im Endeffekt ein Münzstück getroffen mit seinen Aufschlägen. Und dazu war er gezwungen, weil Thiem so viel wegbekommen hat.
Es gab noch eine Fairplay-Situation im dritten Satz, die können wir noch mal gerade ansprechen. Das war auch eine ganz wilde Situation, weil da gab es eine Situation, dass ein Ball ausgegeben worden ist von Alexander Zverev. Dominic Thiem den dann weggeschlagen hat, also ins Ausgeschlagen hat, nicht gespielt hat. Thiem aber dann gesagt hat zu Alexander Zverev, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der war drauf, challenge du den mal. Zverev hat den Ball gechallenged, der Ball wurde drauf, also wurde gezeigt, dass er drauf war. Zverev hat sich dann auch sofort bei Thiem bedankt. Aber es war eine wilde Situation, weil erst schlägt er den Ball nicht weiter und dann sagt er zu Zverev hier, challenge den mal. Das war Fair Play vom Allerfeinsten von Dominic Thiem. Das war schon nicht schlecht von ihm.
War nicht schlecht, war jetzt ihm dadurch schräg, dass er offensichtlich
erst ja. davon ausgegangen ist, dass das Ding aus war.
Ja.
Und dann hat er gesagt, na, wahrscheinlich war er doch drin.
Also ein bisschen schräge Situation, trotzdem absolutes Fairplay, will ich damit gar nicht in Frage stellen, aber es hat mich schon gewundert, weil es nicht unbedingt notwendig war. Eine Punktwiederholung hätte es wahrscheinlich auch getan. Am Ende hat es sowieso keinen Unterschied gemacht und wir kennen das von Thiem, dass er einer der faireren Spieler auf der Tour ist. Ich glaube, es gab auch in der letzten Saison durchaus Erwartungen, dass er den Fairplay Award gewinnen würde und nicht schon wieder Federer, beziehungsweise diesmal war es Nadal, aber da muss Thiem vielleicht noch ein bisschen mehr Erfolg haben, bis er der fairste Spieler ist.
Und jetzt ist die im Januar passiert, das ist bis November schon wieder längst vergessen, von daher, also das wird Thiem dieses Jahr auch nicht gewinnen. Bei 5-4 gab es noch eine ganz interessante Situation. Zu dem Zeitpunkt hatte Alexander Zverev schon keine Challenges mehr und dann hatte er mit dem ersten Aufschlag seiner Meinung nach ein geschlagen, konnte das Ding nicht challengen, hat sich tierisch darüber aufgeregt, bei 30 beide 4-5 im dritten Satz und hat danach mit einem Ass und dann mit einem Serve and Volley mit dem zweiten Aufschlag die beiden Punkte gemacht. Das fand ich unglaublich nervenstark zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war, was ich gerade meinte. Da hat er eben wirklich die Münzstücke auf den Court getroffen. Das war ein sehr, sehr starker Aufschlag. Aber dazu hat ihn dann Thiem eben auch gezwungen, weil was Thiem natürlich macht, dadurch, dass er so weit nach hinten geht, er nimmt Zverev im Endeffekt so ein bisschen die Winkel weg. Zverev muss dann, klar kann Zverev immer noch über die Geschwindigkeit gehen, aber wenn Thiem hinten an der Wand steht, dann kriegt er auch den härtesten Aufschlag normalerweise zurück, sondern er zwingt Zverev dazu, dann eben wirklich so ein bisschen die Breite der Servicebox zu nutzen. Und das war zwar geschickt gemacht, aber da hat Zverev dann wirklich eine perfekte Leistung in dem Moment gebracht.
Zverev hat im gesamten dritten Satz nur 4-mal den ersten Aufschlag nicht getroffen. 37 von 41 ersten Aufschlägen waren drin, 90%. Das war eine überragende Aufschlagquote und trotzdem hatte man immer das Gefühl, er müsste um seinen Aufschlag dann auch bangen. Die beiden sind dann in den Tiebreak gegangen und dann hatte Thiem sofort dann beim 1-0 das Mini-Break geholt, hatte dann mit einem Halbvolley der Extraklasse hatte er sich das Mini-Break geholt und dann er war der aktivere, aggressivere Spieler und dann gab es hinterher eine Grafik, wo Alexander Zverev den Ball bis zum 6-6 genommen hat im dritten Satz und wo er den Ball im Tiebreak genommen hat und dazwischen war ein halber Meter.
Ja, und mehr, das war fast ein ganzer Meter, glaube ich.
Und das war das ist vielleicht die einzige Situation, die sich Alexander Zverev dann auch ankreiden wird müssen, dass er dort in diesem Tiebreak des dritten Satzes zu passiv war.
Und das hat Thiem brutal ausgenutzt.
Brutal.
Also die letzten Punkte von dem Tiebreak waren fantastisch von Thiem gespielt. Da ist er so penetrierend mit seiner Vorhand gegangen. Und mir bleibt, ich meine, es war der Schlag zum 5-3 oder zum 6-3, wo er wirklich mit enormer Geschwindigkeit die Vorhand die Linie entlang schickt, nachdem er sieht, dass Zverev ein bisschen weit hinter der Grundlinie steht und den kriegt Zverev nicht mehr zurück. Und sowieso muss man sagen, wenn es drauf ankam, dann konnte sich Thiem eben wirklich auf die Vorhand verlassen. Dann konnte er
die ihm im dritten Satz komplett abhanden gekommen war, im Tiebreak war sie wieder da.
Und er konnte sie inside-out gehen, er konnte sie die Linie entlang gehen, er konnte sie mit Spin gehen, er konnte sie flach gehen. Und wir haben über die Rückhand schon gesprochen, wie er da eine Entwicklung genommen hat, wie er da wirklich alles kann, von Slice bis Topspin, bis einfach zum normalen Drive. Aber die Vorhand, die war da, fand ich extrem beeindruckend.
Das war sie. Und damit ging er mit 2-1 Sätzen in Führung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, na, das wird Alexander Zverev nicht mehr drehen. Es war danach ein relativ, ausgeglichenes Spiel im vierten Satz. Haben wir überhaupt einen Break erlebt?
Nee, nicht mal einen Breakball.
Nicht mal einen Breakball. Thiem hat hinterher gesagt, Mensch, im vierten Satz hat Alexander Zverev so gut aufgeschlagen, ich hatte überhaupt keine Chance, an diesen Aufschlag ranzukommen. Deswegen musste er selber seine Aufschlagspiele gut durchbringen. Das hat er dann auch sehr, sehr gut geschafft. Auch Alexander Zverev hatte im vierten Satz dann tatsächlich dann auch Probleme so ein bisschen.
Ja, ganz kurz, wenn ich hier mal eine Anmerkung machen darf, einfach, weil den Aspekt hat Thiem meiner Meinung nach nicht so rausgestrichen. Also Thiem hat es geschafft, 9 von 30 Punkten gegen den ersten Aufschlag von Zverev im vierten zu gewinnen. Zverev konnte nur 2 von 24 gewinnen. Also Thiem hat selber ein enormes Aufschlagstempo dahingelegt. Ja. Hat es meiner Meinung nach gar nicht genug herausgestrichen. Und da hat er den Court so breit bekommen mit den Aufschlägen. Das war eine enorme Aufschlagsleistung. Ich wollte es nur kurz
anmerken. Nee, absolut, absolut. Es war dann auch so eine Phase, wo beide dann ihre Aufschlagspiele relativ gut durchgebracht haben. Auch da gab es dann wieder einen Mörderschlag von Alexander Zverev, so ein Squash, Defensiv-Squash-Schlag, wo er an der Grundlinie einfach mit einem Slice mit der Vorhand, ja, so ein Notslice dann den Punkt gemacht hat. Das waren, also es gibt diesen User Doublefold 28 auf Twitter, der hat heute eine ganze Menge zu tun, die Highlight-Videos rauszusuchen und Highlight-GIFs rauszustellen. Das war schon sehr, sehr stark. Bei 4 zu 3 für Team hatte er dann das einzige Mal wirklich mal 30, also 2 Punkte gewonnen und konnte dann aber den Punkt nicht machen. Bei 4 zu 5 von Alexander Zverev hatte er 40-0 und hat dann 3 Punkte abgegeben und dann mit einem Ass und einem Serve and Volley Punkt hat er dann das 5-5 ausgeglichen. Auch da sage ich, da hat er richtig reagiert, da hat er seine Chance gesucht, er ist auf den Punkt gegangen, er hat selber versucht, die gesamte Geschichte zu schaffen. Und das ist vielleicht dann ja auch eins der größten Learnings, die er hier aus diesen 2 Wochen ziehen kann, dass er nicht zurückstecken sollte, dass er nicht passiv bleiben sollte, sondern er hat inzwischen ein sogar ganz passables Netzspiel, das hat er heute mehrmals gezeigt, dass er jetzt inzwischen dann auch seine Chance in der Flucht nach vorne suchen kann.
Ja, er ist da wie immer noch nicht der Mann für die Feinheiten vorne am Netz. Wir sehen ihn selten, dass er so den spektakulären Stretch-Volley rüberbringt oder dass er irgendwie ganz tolle Drop-Volleys legt, irgendwie wie wir es, weiß ich, von den absoluten Top-Spielern im Netz sehen. Aber was er mittlerweile besser macht, ist, er kommt in den richtigen Situationen nach vorne und er findet die richtigen Winkel. Und das ist erstmal das 1A des Netzspiels, das zu können und das dann auch hinzubekommen. Und der, ja, die Feinheiten kann er auch noch irgendwann im Rest der Karriere lernen. Und ich bin sehr gespannt, was er von diesem Turnier mitnimmt. Ist er jetzt die nächste Stufe gestiegen? War das eine Ausnahme? Das ist jetzt eine ganz spannende Frage für den Rest der Saison bei ihm.
Ist es auf jeden Fall. Es ging in den Tiebreak und in den Tiebreak hat Alexander Zverev eher verloren als Dominic Thiem gewonnen, auch wenn Dominic Thiem die letzten 3 Punkte dann sehr stark gemacht hat. Aber Alexander Zverev hat ihm mit einem Smash-Fehler, den er das gesamte Spiel eigentlich gar nicht gemacht hat. Also Smash war wirklich ein sicherer Schlag bei Alexander Zverev und dem dritten Doppelfehler gemacht. Und dieser dritte Doppelfehler, der war schon brutal.
Ja, war ein komischer Tiebreak. Ich glaube, Thiem ging mit 3-0 und 2 Mini-Breaks in Führung, hat dann beide abgegeben, auch eher unnötigerweise. Dann kam eben diese Situation, wo Zverev einen starken Aufschlag hatte, in Richtung Netz kam und dann versuchte, den Smash quasi von sich aus nach links im Court unterzubringen und er wird, keine Ahnung, 3 Meter im Aus gewesen sein, vielleicht auch 4.
Ja.
Und danach war das dann auch gelaufen.
Danach war es gelaufen und Dominic Thiem ist durch dieses Match oder durch diesen Tiebreak dann ins Finale gekommen. 3:42 hat es gedauert am Ende. Es war wirklich ein hochunterhaltsames Match und die Zuschauer waren begeistert. Das hat so einen Satz gebraucht, bis die Zuschauer wirklich drin waren. Aber als so die ersten Highlight-Ballwechsel im zweiten Satz kamen, dann waren auch die Zuschauer involviert. Es wird keine 4 Millionen Dollar für das Bushfire Relief von Alexander Zverev geben. Er hat gesagt, seine 50.000 Dollar wird er überweisen. Und ansonsten hat er sich hinterher allerdings relativ zufrieden gegeben in der Pressekonferenz. So zufrieden, wie man eine halbe Stunde nach einer Niederlage sein kann. Wir hören mal rein, was er gesagt hat. Erst eine englische Antwort und dann, was Philipp und ihn gefragt hat und die Antwort darauf.
So have you got any regrets? You feel like there's anything you could have done differently or is he just better?
I mean, I had a lot of chances. I had 14 break points. That should be plenty. You know, in the important moments, I didn't play my best. He did, and that's where the match kind of went his way. Because we've had a lot of tight moments, 4 tight sets. In the third set, I had set points, and the fourth set, I had chances. So, just gotta execute better next time. But credits to him, he's playing unbelievable tennis right now.
Sie hatten am Ende 5 Punkte weniger nur als Thiem, ich glaube 138-33. Also wirklich so ein enges Match, wie es sich angefühlt hat. Können Sie einen Knackpunkt ausmachen? Vielleicht die Satzbälle im dritten oder wo jetzt aus Ihrer Richtung?
Er hat einfach in den wichtigen Momenten besser gespielt als ich. Das war das, you know, das war einfach so. Die beiden Tiebreaks hat er besser gespielt als ich. Ja, der hat die Satzbälle besser abgewehrt. Ich habe mehr Breakbälle gehabt als er zum Beispiel. Solche Momente. Eigentlich war das Match sehr ausgeglichen. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Es ist in seine Richtung gegangen. Er hat es verdient. Er hat mutiger gespielt vielleicht. Er hat, wie schon gesagt, er war in dieser Situation einfach besser als ich.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Zwerf machte auf mich einen traurigen, aber nicht niedergeschlagenen Eindruck, sondern ich glaube, der kann schon ganz gut einschätzen, wie diese Niederlage zu bewerten ist.
Ja, er hat es gesagt, war ein enges Match, war es in der Tat. Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn er es gewonnen hätte. Es wäre vielleicht auch noch der eine Schritt weiter gewesen, als man im Moment erwarten könnte. Team ist im Moment ein Stück vor ihm. Team ist im Moment wahrscheinlich auch ein Stück noch vor allen anderen jungen Spielern. Wenn man jetzt gerade so ein bisschen auf die Stärken guckt, muss man wahrscheinlich sagen, ja, dass Djokovic eher seine eigene Klasse ist und dass Nadal und Team und Federer so ein bisschen da irgendwie in einer Form dahinter kommen und dann gibt es eben so 5, 6, 7 Spieler, zu denen Zverev gehört. Und dass er das quasi verteidigt hat, indem er hier ins Halbfinale gekommen ist, das ist ja schon eine enorme Geschichte. Und dass er am Ende Team nicht besiegt, glaube, da muss er sich nicht drüber grämen. Und wie gesagt, es war zu erwarten, dass Team das gewinnen würde. Vielleicht nicht mal, dass es so eng am Ende sein würde. Also, dass er da drin geblieben ist, ist ja schon die Leistung.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und Alexander Zverev, ich bin jetzt sehr gespannt, wie jetzt sein weiterer Plan aussieht, was er die nächsten Turniere spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn erst in Acapulco wiedersehen.
Na, uns hat er gesagt, oder einem Kollegen, dass er jetzt erstmal einen Flug sich raussucht.
Genau. Auf die Frage. Ja. Aber dass wir ihn erst in Acapulco wiedersehen und bis dahin hat er dann tatsächlich vielleicht nochmal Zeit, ein paar Tage abzuschalten und dann wieder ins Trainingsprogramm zu gehen. Es war auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne und vielleicht kann er durch diese Niederlage beziehungsweise durch diese 2 Wochen, vielleicht hat er wirklich diesen Schritt geschafft. Und was ein englischer Journalist dann auch gebracht hat, man muss dann auch noch bedenken, er ist 4 Jahre jünger als Dominic Thiem und Dominic Thiem hat erst im letzten Jahr diese Schritte gemacht Richtung Grand Slam Sieg und er wird am Sonntag dann im Grand Slam Finale stehen.
Ja, auf jeden Fall. Der Unterschied ist natürlich jetzt einfach Thiem, was ein bisschen fast der Einzige aus seiner Generation, der es so weit nach oben geschafft hat. Natürlich, es gibt Leute, die ungefähr in seiner Altersregion unterwegs sind, von Raonic bis Dimitrov. Und er ist dann auf diese Top 3 getroffen. Für Zverev wird sich was ganz anderes präsentieren. Er hat ein paar Spieler, die ungefähr auf seinem Level sind. Medvedev, Tsitsipas, ja, und dann eben alles, was da oben ist. Also, wenn Zverev in sein Prime kommt, dann wird es ganz anders, wird es eine ganz andere Situation sein, als es jetzt der Fall war.
Glaube ich nämlich auch. Dann wird noch Djokovic da sein. Wenn Zverev so 26 wird, dann...
Du meinst, wenn Djokovic immer noch 3 Grand-Slam-Turniere pro Jahr
wahrscheinlich.
Und feiert sie mit einer Dattel? Ja. Sage ich als jemand, der selber sehr viel Datteln isst.
Alexander Zverev hat diesen Match verloren. Wir können aber sagen, dass Dominic Thiem dieses Match gewonnen hat. Nachdem er eine wirklich großartige Leistung schon gegen Rafael Nadal gebracht hat, hat er die jetzt unter Beweis gestellt beziehungsweise dann auch bewiesen gegen Alexander Zverev. Und auch er war hinterher in der Pressekonferenz natürlich. Und da hören wir mal rein, was er geantwortet hat. Ich habe ihn gefragt, er hat jetzt deutlich mehr Stunden auf der Uhr als Novak Djokovic in diesem Turnier, was es mit ihm macht. Da hören wir jetzt mal rein.
Sie haben auf der einen Seite haben Sie jetzt eine gute Bilanz in den letzten Monaten gegen Djokovic gehabt, auf der anderen Seite haben Sie jetzt deutlich mehr Stunden auf der Uhr jetzt auf dem Platz gestanden. Ist das so ein kleiner Confidence- oder Selbstvertrauensbruch, wenn man sagt, ich habe jetzt so lange auf dem Platz gestanden, 2 lange Matches jetzt hintereinander, oder können Sie da wirklich abschalten und sagen, ich fange hier bei Null an, wir fangen hier beide bei Null an?
Ja, bei Null fangen wir nicht an, das ist klar, aber das Einzige, was ich mir ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass ich über 3 Stunden gespielt habe in der 2. Runde, aber dass gegen Nadal und gegen Sascha lange Partien werden, sehr intensive Partien, das waren klar. Ich bin froh, dass ich überhaupt gewonnen habe gegen die 2. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich hätte lieber irgendwie schneller gewonnen oder so. Das war völlig, völlig sonnenklar, dass das richtig intensive, lange Partien werden. Und sicher geht Djokovic wahrscheinlich ausgeruhter in die Partie rein, aber mit der ganzen Anspannung, mit der ganzen Freude, mit dem ganzen Adrenalin, glaube ich, dass ich das körperlich definitiv gut angehen kann, die Partie am Sonntag.
Ansonsten hatte Dominic Thiem eigentlich ein relativ nüchternes Urteil dazu. Er hat gesagt, ja, Alexander Zverev hat super aufgeschlagen. Ich habe ab dem zweiten Satz ein bisschen weniger Geschwindigkeit drin gehabt. Hast du das gefragt? Nee. Doch, du hast
es gefragt. Ich habe es gefragt.
Dann hören wir.
Na, wir haben es ja angesprochen.
Ja, wir haben es ja angesprochen. Gut. Er hat weniger.
Er hat es auch ehrlich nur ganz kurz bestätigt. Ich habe ihn nur gefragt, ob es bewusst war. Und er hat dann gesagt, ja, bla, bla, bla.
Er hat auf jeden Fall das bestätigt, dass er weniger Geschwindigkeit in seine Aufschläge reingelegt hat. Und er steht jetzt im Finale. Und was mir aufgefallen ist, was Alexander Zverev zum Beispiel gesagt hat, ist, dass er glaubt, was Dominic Thiem so viel besser gemacht hat in den letzten 12 Monaten, er hat sein Sandplatzspiel auf Hartplatz angepasst. Also das heißt, dieses flachere Spiel, dass er nicht mit Mörder-Topspin auf jeden Ball draufgehen muss, wie auf dem Sandplatz, damit der Ball möglichst hoch abspringt, sondern er hat diese Mischung gefunden, dass er jetzt auch auf schnelleren Hartplätzen zurechtkommt, weil seinen ersten großen Erfolg auf Hartplatz hatte er in Indian Wells auf, ich sage jetzt mal, grünem, sandähnlichen Hartplatz.
Ja, und da können wir Überleitung kurz machen, er ist nicht chancenlos im Finale. Das wissen wir, die Zahl, die jetzt immer wieder rausgeholt wurde, hat 4 der 5 letzten Matches gegen Djokovic gewonnen, das weiß ich gar nicht, ob es so relevant ist. Aber er ist eben, und das ist das Spannende für mich, im Moment der zweitbeste Spieler von der Grundlinie. Problem für ihn, Djokovic ist auf einmal aufgestiegen zu einem der besten Aufschläger, die wir auf der Tour haben. Er wird also wahrscheinlich hoffen müssen, dass Djokovic ein bisschen weniger Prozente reinbekommt. Und Djokovic liegt damit auch bei 69%. Sagen wir, Djokovic hat nur den 58%-Tag. Dann kann das Team, denke ich, mit ihm von der Grundlinie aufnehmen. Und dann könnte das hier eine ganz offene Sache werden.
Das ist, ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen. Novak Djokovic ist hier durch das Turnier gecruised, nur den Einsatz gegen Jan-Lennard Struff abgegeben, hat selbst im Halbfinale nicht unbedingt die größte Gegenwehr von Roger Federer bekommen und trifft auf jemanden wie Dominic Thiem, der, hat er selber dann auch gesagt, sich vorwirft, in der zweiten Runde zu lange auf dem Platz gestanden zu haben und der jetzt dann zwei lange Viersatzmatches in den Knochen hat und vor allen Dingen einen Tag weniger Pause hat. Ich kann es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, vor allen Dingen, weil Thiem diese wirklich gute Bilanz in den letzten 12 Monaten gegen Novak Djokovic hat.
Ja, ich würde so bei 65, 35 für Djokovic sehen. Aber vielleicht hat es mir bis morgen auch nochmal anders überlegt, da müsst ihr halt wieder reinhören.
Morgen werden wir natürlich über das Damenfinale sprechen. Aber das war das Match der Herren. Wir hatten heute noch ein paar weitere Matches, die wir noch besprechen können. Im Mixed steht das Finale fest. Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray treffen auf Barbora Krejcikova und Nikola Mektic. Krejcikova und Mektic konnten nach verlorenem ersten Satz noch gegen Kontin Dabrowski mit 6:3 und 10:5 im Match-Tiebreak gewinnen. Und Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray haben gegen Astra Sharma und John Patrick Smith mit 6:3 und 7:6 gewonnen. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Finale, was wir da sehen. Und Jamie Murray könnte seinen 8. Grand Slam holen insgesamt.
Beeindruckend. Nicht unmöglich, dass er irgendwann mal Richtung 15 kommt, denke ich. Mattek-Sands, weißt du, wie viel die hat?
Nee,
dürfte aber auch mittlerweile ziemlich nah an der Zahl dran sein. Und die beiden gehen auch als Favoriten für mich hier ins Finale rein. Würde sie fast den glatten Sätzen tippen, obwohl Mektic und Krejcikova, wie du,
Krejcikova,
obwohl die beiden hier wirklich eine sehr gute Leistung was Turnier gebracht haben, sehe ich Mattek-Sands Murray schon vorne.
Mattek-Sands hat 9 Grand-Slam-Titel im Mixed und Doppel geholt, 5 im Doppel, 2-mal Australian Open gewonnen, 2-mal French Open gewonnen und 1-mal US Open gewonnen. Und sie hat im Mixed hat sie 4-mal gewonnen, die Australian Open 1-mal, die French Open 1-mal und die US Open 2-mal 2018 und 2019. Also beide schon sehr, sehr reich dekoriert, was Doppel und Mixed angeht. Jamie Murray und Bethany Mattek-Sands gegen Krejcikova und Mektic. Und dann haben wir noch das Damen-Doppelfinale gehabt. Und da haben sich sehr viele darauf gefreut, weil es waren die Nummer 1 und Nummer 2 in der Setzliste gegeneinander. Und am Ende hat allerdings die Power-Kombination gewonnen. Timea Babos und Kristina Mladenovic haben überhaupt nichts anbrennen lassen heute mit 6:2, 6:1 gegen Suárez und Barbora Strýcová gewonnen. Das war eine ordentliche Abreibung für die beiden.
Ja, wie nannte ich sie gestern? Team Brutal oder sowas.
Ja, genau. Gegen Team Trickreich.
Ja, irgendwie sowas. Ja, eine Zahl springt sofort ins Auge. Michi und Stritzkova haben 2 von 17 Punkten hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Haben der Wiki auf den Deckel bekommen. Aber Babos Mladenovic sind natürlich die Expertin darin, Gegnerinnen zu überwältigen. A, können sie mit dem eigenen Surf richtig vorlegen und zwei, gehen sie halt so richtig auf den Aufschlag der Gegnerin drauf. Und ich hätte natürlich nicht damit gerechnet, dass das so klar ausgeht. Aber Babos Mladenovic schauen im Moment das beste Doppel der Welt.
Puh, die waren ganz schön souverän noch heute. Also Timia Babos und Christian Mladenovic vor allen Dingen ohne Satzverlust durchs gesamte Turnier gecruised. Das war schon eine sehr, sehr bemerkenswerte Vorstellung von den beiden. Und wenn die beiden noch 2-3 Jahre zusammenspielen, können sie auch noch den einen oder anderen Grand Slam holen. Das ist schon sehr, sehr stark, was die beiden verkörpern.
Einzig, was sie ärgern wird, sie können nicht Olympia zusammenspielen.
Ja.
Also da ist die Tür dann für andere ganz weit offen.
Wobei, es gibt im Moment so viel Ärger im ungarischen Tennisverband. Vielleicht nimmt Timia Babos noch die französische Staatsbürgerschaft an, um dann auch bei Olympia mit Christina Mladenovic zu spielen. Es gibt ganz viel Ärger um ein WTA-Turnier in Budapest im Februar, was wohl nicht ausgetragen werden kann und wo es im Moment sehr viel Ärger darum gibt. Da können wir vielleicht nächste Woche in unserer ersten regulären Sendung nach den Australian Open darüber sprechen. Morgen haben wir das Damenfinale vor der Brust. Genau, Sofia Kenin gegen Garbiñe Muguruza. Was muss Sofia Kenin tun, um Garbiñe Muguruza zu besiegen?
ja, ich glaube, sie muss auf einen schlechten Tag von Muguruza hoffen. Das Problem für Kenin, glaube ich, ist, dass Muguruza hier im ganzen Turnier eine ähnliche Intensität gegangen ist. Und das ist einfach einer der großen Vorteile von Kennen, wie sie das Tempo und vor allem wie sie die Anspannung in jedem Punkt hochhalten konnte. Und das war ja, was am Ende diesen Unterschied gemacht hat gegen Barty. Aber was mir hier bei Muguruza imponiert hat, war, dass sie im Endeffekt dieselben Qualitäten gezeigt hat. Sie ist halt spielerisch ein bisschen besser als Kenin, ist 1-2 Level drüber. Jeder Schlag ist ein bisschen besser. Und wir haben angesprochen, Kenin hat keine Schwächen. Aber Muguruza an guten Tagen hat halt auch keine Schwächen. Dafür aber einen klitzeklein bisschen besseren Return, sicherlich ein bisschen besseren Aufschlag als Kenin. Von der Grundlinie nehmen die beiden sich nicht so viel. Am Netz ist Muguruza besser. Und daher glaube ich, wird Muguruza entweder beim Aufschlag Probleme haben müssen oder ein bisschen Nerven zeigen müssen, damit Kenin hier eine realistische Chance hat. Aber ich glaube auch nicht, dass Kenin sich abschießen lassen wird. Es wird vermutlich so ein 6-4, 6-3 werden.
Das kannst du ja mal den Hörern überlassen, wie das Spiel ausgehen wird. Das ist nämlich unsere neue Gewinnspielfrage. Wie geht das Match zwischen Sofia Kenin und Garbiñe Muguruza aus? Sofia Kenin in 2 oder 3, Garbiñe Muguruza in 2 oder 3. Es gibt nicht so viele Antworten heute. Team in 4, das hatte Gott sei Dank genug richtige Antworten dann hier bei unserem Gewinnspiel. Also, wie geht das Match Sofia Kenin gegen Garbiñe Muguruza aus? Das ist unsere vorletzte Gewinnspielfrage. Hier, ihr könnt die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Haben wir noch was?
Nö, glaub nicht. Aber wir können noch erwähnen, die deutsche Juniorin, die ausgeschieden ist.
Alexandra Vecic ist ausgeschieden heute. In ihrem Halbfinale ist sie heute ausgeschieden. Die Halbfinals konnten erst relativ spät angesetzt werden. Das lief parallel zum Match, vom Zverev-Match, weil hier der Heat-Index die 5 erreicht hatte und dann durfte auf den Außenfeldern kein Tennis gespielt werden.
Ja, waren geschmeidige 43 Grad heute.
Es waren geschmeidige 43 Grad, genau, heute. Hast du schon mal so eine Temperatur erlebt? Ja, ne?
Ja, ich habe schon höher erlebt, aber was es sehr unangenehm gemacht hat und weswegen sie auch draußen nicht spielen konnten, war der Wind dazu. Und sagen wir mal, ein 40 km/h Wind mit 43 Grad Außentemperatur. Das fühlt sich wahrscheinlich an wie 50. Die habe ich noch nicht erlebt, aber es war wirklich unangenehm.
Da kann man sich auch den Föhn mit der höchsten Geschwindigkeit ins Gesicht halten und das für mehrere Minuten, dann hat man ungefähr den Effekt. Auf jeden Fall, Alexandra Vecic hat gegen Veronika Baschak verloren mit 5-7, 6-2 und 2-6. Baschak mit einer einhändigen Rückhand ausgestattet, nimmt Iga Świątek als ihr Vorbild und vielleicht haben wir da im polnischen Tennis in den nächsten 10, 15 Jahren sehr viel Spaß mit Baschak und Świątek. Also, das ist, bleibt abzusehen für Alexandra Vecic. Trotzdem ein sehr gutes Turnier und sie ist ins Porsche Junior Talent Team dann auch berufen worden. Das hat der DTB heute dann auch bekannt gegeben. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es auch gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Folgt uns auf Twitter, Instagram und oder Facebook. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder zum vorletzten Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.